Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Wir hoffen, dass euch die erste Folge gefallen hat. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Preventa Arbeitsschutzkrimis.
Die zweite Folge beginnt in einem ruhigen Besprechungsraum der Techco GmbH. Die Fenster lassen das matte Novemberlicht herein. Draußen ziehen dunkle Wolken vorbei. Auf dem Tisch liegen Skizzen der Produktionshalle, Auszüge aus Gesetzen und Verordnungen, bunte Post-its mit Stichpunkten. Ein kleines Chaos aus Informationen. Eine weiße Tasse dampft neben Andrea. Ingo kaut gedankenversunken auf dem Ende eines Stiftes. Nach einer turbulenten ersten Episode versuchen beide, Ordnung in ihre Erkenntnisse zu bringen und einen Plan zu entwickeln, wie sie den vielfältigen Ursachen der Krankheitsfälle auf die Spur kommen. Ihre Gesichter spiegeln Konzentration und Anspannung wider. Also, wir haben zwei Hauptverdachtsmomente. Erstens die lösemittelhaltigen Farben und Verdünner in der Lackierhalle. Zweitens die vernachlässigte Klimaanlage, die wir gestern gefunden haben, voller Schimmel und verstopfter Filter. Beides kann die Beschwerden erklären. Die Kopfschmerzen, die Übelkeit, den Ausschlag. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen systematisch handeln.
Lass uns nach dem Stopp-Prinzip vorgehen. Das hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Es gliedert die Maßnahmen in 4 Stufen. Erstens Substitution. Können wir gefährliche Stoffe durch weniger gefährliche ersetzen? Zweitens technische Maßnahmen. Schließen wir die Gefährdung durch technische Lösungen aus, etwa durch geschlossene Systeme, lokale Absaugung und eine funktionierende Lüftung? Drittens organisatorische Maßnahmen. Dazu zählen Unterweisung, klare Arbeitsabläufe, Rotationspläne, damit niemand zu lange exponiert wird. Viertens persönliche Schutzmaßnahmen. Erst wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, greifen wir zu persönlichen Schutzausrüstung. So steht es in den Leitlinien und so empfiehlt es die deutsche gesetzliche Unfallversicherung.
Andrea nimmt ein Blatt Papier und schreibt Stopp, S-D-O-P, in großen Buchstaben darauf. Sie skizziert daneben die 4 Stufen, während sie laut denkt. Dies verankert das Schema im Raum und gibt beiden einen klaren Leitfaden. Okay, wir prüfen all diese Schritte, aber wir müssen auch die Gefährdungsbeurteilung aktualisieren. Die DGUV betont, dass der Arbeitgeber Gefährdungen beurteilen, Maßnahmen ableiten, deren Wirksamkeit kontrollieren und den ganzen Prozess auch noch dokumentieren muss. Ohne eine saubere Gefährdungsbeurteilung ist es schwer, rechtssicher zu handeln. Ich will nicht wieder in die Situation kommen, sagen zu müssen, wir hatten keine Daten.
Stimmt. Wir sollten die Gefährdungsbeurteilung mit Unterstützung des Betriebsrats auf einen aktuellen Stand bringen. Aber wir dürfen nicht warten, bis alle Unterlagen perfekt sind. Wir müssen gleichzeitig handeln, sonst verschlechtert sich die Situation weiter. Die Menschen warten auf Ergebnisse. Ich habe jetzt mal Zeitplan notiert. Unsere Priorität ist Sofortmaßnahmen für die Lüftung, Messung für Bioaerosole, Prüfung von alternativen Lacken und Verdünnern und wir müssen die Mitarbeitenden informieren. Transparenz ist wichtig.
Im Raum herrscht ernste Konzentration, doch die Anspannung löst sich langsam, weil Andrea und Ingo merken, dass sie einen strukturierten Plan entwickeln. Beide spüren Verantwortung nicht nur gegenüber den gesetzlichen Vorgaben, sondern auch vor allem gegenüber den Menschen im Betrieb, die ihnen vertrauen.
Fangen wir mit der Substitution an. Gibt es alternative Lacke, die ohne Lösemittel auskommen? Was steht in der TRGS 600? und den Sicherheitsdatenblättern unserer aktuellen Produkte.
Wir nutzen derzeit noch lösemittelbasierte Farben. Viele dieser Stoffe sind organische Lösemittel, die flüchtig sind und beim Verdampfen Schadstoff in die Luft abgeben. Es gibt inzwischen wasserbasierte Lacke, die deutlich weniger gefährlich sind. Gut, die THGS 600 beschreibt das Verfahren zur Substitutionsprüfung. Wir könnten mit unseren Lieferanten sprechen, ob wir auf Wasserlacke umstellen können. Der Einkauf war bisher zögerlich, vor allem wegen der Kosten und der Qualität. Aber ich denke, jetzt ist langsam die Zeit, dies zu ändern.
Dann sollte es eure Aufgabe sein, in Abstimmung mit der Geschäftsführung Alternativen zu testen. Wir können vielleicht einen Teil der Produktion mit wasserbasierten Lacken abbilden und schauen, ob die Qualität den Anforderungen entspricht. Wir brauchen Daten. Wie ist die Trocknungszeit? Wie haftet der Lack? Wie reagieren die Mitarbeitenden? Ich weiß, dass solche Umstellungen manchmal schwierig sind. Aber Gesundheit geht vor. Substitution ist der effektivste Schritt. Wenn das Risiko ganz verschwindet, müssen wir uns später weniger um technische und persönliche Schutzmaßnahmen kümmern.
Wir können ein Pilotprojekt starten. Wenn es gut läuft, können wir den gesamten Prozess umstellen. Und wenn das teuer wird, die Geschäftsführung wird mich natürlich fragen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.
Das ist die klassische Frage. Wie viel ist Ihnen die Gesundheit der Beschäftigten wert? Manchmal sind anfängliche Investitionen höher, aber langfristig spart man Kosten. Weniger Krankheitsausfälle, weniger Verdachtsmeldungen, besseres Image. Wir können auch prüfen, ob staatliche Förderprogramme existieren, die den Umstieg auf weniger gefährliche Stoffe unterstützen.
Während Sie sprechen, holt Ingo sein Tablet hervor und googelt nach Förderprogrammen und technischen Berichten. Beide tragen Informationen zusammen, um der Geschäftsführung konkrete Vorschläge unterbreiten zu können. Im Hintergrund tickt die Uhr. Die Zeit drängt, doch Sie wollen nicht unvorbereitet in solche Verhandlungen gehen. Andrea denkt an die Kolleginnen und Kollegen, die weiterhin in der Lackierhalle arbeiten müssen, während Sie hier Planungen anstellen. Dieser Gedanke treibt Sie an, keine Minute zu verlieren. Und die Absaugung in der Lackierhalle ist veraltet. Die Filter werden nicht regelmäßig gewechselt. Die Lüftung ist unterdimensioniert für die Menge an Verdünnern, die wir verwenden. Wir müssen entweder geschlossene Systeme installieren, um das Verdampfen zu reduzieren, oder den Luftstrom direkt am Entstehungsort absaugen. Wenn die Dämpfe erst gar nicht in die Halle gelangen, sinkt die Belastung enorm.
Außerdem muss die Klimaanlage gereinigt werden. Bioaerosole, also Bakterien, Pilze und Viren, können in schlecht gewarteten Anlagen wachsen und Krankheiten verursachen. Ich erinnere an den Bericht vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Schimmelsporen und Bakterien können schwere Erkrankungen auslösen. Infektionen, Allergien, toxische Reaktionen. Endotoxine, also Giftstoffe aus abgestorbenen Bakterien, können toxische Effekte hervorrufen. Diese Partikel werden bei schlechter Wartung ungehindert in die Luft geblasen. Was wir gestern gesehen haben, war besorgniserregend.
Dann holen wir sofort einen Fachbetrieb. Wir dürfen die Anlage nicht selbst aufmachen, wenn wir nicht qualifiziert sind, und wir können Proben nehmen lassen. Parallel messen wir die Bioaerosolkonzentration in den betroffenen Räumen. Wenn wir klare Zahlen haben, können wir überzeugend argumentieren. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Arbeitsbereiche während der Wartung der Klimaanlage weiter nutzen können. Vielleicht stellen wir mobile Filtergeräte auf oder organisieren Schichtpläne, damit niemand zu lange in den problematischen Räumen bleiben muss.
Ja, und die Mitarbeitenden müssen wissen, was passiert. Wenn sie sehen, dass wir die Anlage reinigen, haben sie Vertrauen. Kommunikation ist Teil der technischen Maßnahmen. Denn ohne Akzeptanz bringen technische Lösungen wenig.
Beide arbeiten akribisch an der Checkliste. Sie überlegen, welche Unternehmen für die Wartung in Frage kommen und wer die Verantwortung im Betrieb trägt. Neben der Lüftungsanlage müssen auch die Lackierkabinen auf Dichtigkeit überprüft werden. Andrea erinnert Ingo daran, dass sie darauf achten müssen, ob die Kabinen ordnungsgemäß abgedichtet sind. Sollte Farbe austreten, muss sofort auch dort die Technik verbessert werden. Ingo nickt und macht sich Notizen, damit er kein Detail vergisst. Nach dem technischen Teil wendet sich Andrea zusammen mit Ingo den organisatorischen Maßnahmen zu. Sie sitzen vor einem Flipchart und überlegen, wie sie die Mitarbeitenden einbeziehen können. In dem Raum herrscht produktive Atmosphäre. Außen hört man das Treiben der Firma, Telefonklingeln, leise Gespräche im Gang.
Der nächste Schritt ist, die Mitarbeitenden zu informieren und zu schulen. Wir müssen einen Unterweisungsplan erstellen. Sie sollen verstehen, welche Gefahren Lösemittel und Bioaerosole bergen und wie sie sich schützen können. Dazu zählen nicht nur Gesundheitsrisiken, sondern auch Hinweise zur richtigen Lagerung und zum Umgang mit Gefahrstoffen. Die Kennzeichnung auf den Kanistern ist vielen unklar.
Okay, wir implementieren eine Arbeitsplatzrotation, damit niemand zu lange in der Lackierhalle bleibt. Wenn jemand 4 Stunden Lackiertätigkeiten ausführt, dann sollte er anschließend eine weniger belastende Station nochmal neu. Wechseln, damit sich der Körper erholen kann. Gleichzeitig richten wir einen Hautschutzplan ein, spezielle Cremes vor, während und nach der Arbeit, damit die Hautbarriere nicht leidet. Und wir legen feste Pausen fest, in denen die Mitarbeiter sich ausruhen, die Augen entspannen und den Rücken entlasten können.
Und wir dürfen nicht nur die Lackierer schulen. Auch die Büroangestellten müssen wissen, wie wichtig eine gewartete Klimaanlage ist. Wir könnten eine Informationsveranstaltung organisieren, in der wir erklären, warum wir die Anlage kurzfristig abschalten oder reinigen. So verhindern wir Gerüchte und Unsicherheit.
Ganz genau. Und wir sollten die Führungskräfte einbinden. Sie müssen verstehen, warum wir Unterweisungen und Rotationspläne einführen. Manchmal sehen vorgesetzte Schulungen als Zeitverschwendung. Doch sie sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu unterweisen. Und das müssen wir ihnen klar machen. Beide spüren, dass organisatorische Maßnahmen oft unterschätzt werden, aber eine enorme Wirkung haben können. Wenn Mitarbeitende informiert und motiviert sind, halten sie sich eher an Sicherheitsanweisungen und melden Probleme schneller. Andrea erzählt eine kurze Anekdote aus einem früheren Betrieb. Dort konnten durch Rotationspläne und regelmäßige Unterweisungen die Beschwerden um die Hälfte gesenkt werden. Die Belegschaft fühlte sich ernst genommen, auch weil das Management offen kommunizierte. Ingo findet das motivierend.
Hier sind jetzt die neuen Atemmasken, lösemittelbeständigen Handschuhe und Schutzbrillen. Persönliche Schutzausrüstung steht an letzter Stelle der Stoppreihenfolge. Aber sie bleibt notwendig, wenn Restgefahren bestehen. Wir dürfen uns nicht ausschließlich darauf verlassen, aber wir brauchen sie als letzte Barriere. Ihr habt in der Vergangenheit einfache Baumwollhandschuhe verteilt. Die sind nicht lösemittelbeständig.
Okay. Wir sorgen jetzt dafür, dass die PSA angenehm zu tragen ist, sonst wird sie kaum genutzt. Die Masken müssen richtig sitzen und nicht drücken. Wir werden Einweisungen durchführen, wie man sie korrekt anlegt, wie man sie pflegt und wann man sie austauschen muss. Außerdem sollten die Handschuhe in mehreren Größen verfügbar sein. Und es ist wichtig, dass die Schutzbrillen nicht beschlagen. Wir müssen daran denken, Antibeschlagmittel zu verteilen.
Persönliche Schutzausrüstung ist letztlich nur so effektiv wie ihre Anwendung. Wir können hier hochmoderne Masken kaufen, aber wenn sie nicht getragen werden, bringt das nichts. Deshalb knüpfen wir die PSA-Ausgabe an Schulungen. Jeder, der in der Lackierhalle arbeitet, muss an einem Training teilnehmen. Wir lassen uns die Teilnahme schriftlich bestätigen.
Die beiden beraten, welche Größen bestellt werden müssen, welche Normen die PSA erfüllen soll und wie man die Ausrüstung am besten aufbewahrt. Ingo denkt laut darüber nach, einen Schrank mit Zugangskontrolle zu installieren. So sieht man, wer sich die Ausrüstung holt und kann den Verbrauch dokumentieren. Andrea weist darauf hin, dass auch Schutzcremes Teil der PSA sind. Sie plant, kleine Spender im Waschraum zu installieren und Schilder anzubringen, die auf die richtige Anwendung hinweisen. Beide sind sich einig, dass es kein Thema ist, das nach einmaliger Beschaffung erledigt ist. Wartung, Reinigung und Nachbestellung gehören selbstverständlich dazu. Nachdem sie ihre Maßnahmenpläne zu Papier gebracht haben, lässt die Anspannung ein wenig nach. Ingo und Andrea greifen zu ihren Tassen und gönnen sich einen Schluck des jetzt lauwarmen Kaffees. Die Atmosphäre wird persönlicher, der Arbeitstag ist lang und es tut gut, kurz abzuschalten.
Weißt du, manchmal fühlt sich unser Job wie ein Kampf gegen Windmühlen an. Wir tragen nicht nur Verantwortung für Menschen und Gesetze, sondern, nochmal neu, wir tragen nicht nur Verantwortung für Maschinen und Gesetze, sondern für Menschen. Arbeitsschutz ist präventiv, menschlich und systemisch. Manchmal sieht man die Erfolge erst, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Und das wird selten gewürdigt.
Ja, es ist leichter, auf Zahlen zu schauen, als Menschen zuzuhören. In meiner Rolle als Sicherheitsingenieur habe ich gelernt, dass echte Sicherheit nur funktioniert, wenn sie von Herzen kommt. Es geht nicht um Checklisten, sondern um die Frage, geht es den Menschen gut? Fühlen sie sich sicher? Vertrauen sie uns?
Das erinnert mich an den Hippokratischen Eid. Nicht schaden ist ein Grundsatz in der Medizin. Aber noch wichtiger ist es, präventiv zu handeln. In unserer Arbeit schützen wir Leben, auch wenn das oft unsichtbar bleibt. Wir müssen mutig sein, auch wenn wir uns mit der Geschäftsführung anlegen müssen.
Darf ich dir etwas Persönliches erzählen?
Natürlich, aber nur wenn du willst.
Ich habe meinen Vater an eine Berufskrankheit verloren. Er war auch in einer Werkstatt beschäftigt, hat regelmäßig mit Lösungsmitteln gearbeitet und nie eine Schutzausrüstung benutzt, weil es damals einfach nicht üblich war. Jahrelang hat er giftige Dämpfe eingeatmet. Er bekam Nervenprobleme, verlor langsam seine Koordination. Er war immer müde, hatte Kopfschmerzen. Die Ärzte nannten es dann Polyneuropathie, ausgelöst durch Lösemittel. Als er starb, war ich 20. Seitdem ist Arbeitssicherheit für mich kein Papierkram, sondern eine Mission. Ich will nicht, dass anderen Familien das Gleiche passiert.
Das tut mir leid. Jetzt verstehe ich deine Hingabe. Es gibt wohl kaum ein stärkeres Motiv, sich für Arbeitsschutz einzusetzen. Ich respektiere das. Wir dürfen diese Geschichte nicht vergessen, wenn wir unseren Plan vorstellen.
Das hört sich echt. Danke. Es ist gut, darüber sprechen zu können. Manchmal denken Leute, ich übertreibe, aber wenn man einmal erlebt hat, wie Arbeit krank machen kann, wird man sensibler. Ich will, dass die Menschen hier gesund in Rente gehen können. Dieses persönliche Gespräch schweißt Andrea und Ingo weiter zusammen. Es schafft Vertrauen und einen emotionalen Anker in ihrer Zusammenarbeit. Beide wissen, dass ihre Motivation tiefer geht als bloße Pflicht. Es geht ihnen um Menschlichkeit und Verantwortung, eine Haltung, die sich in ihrer weiteren Arbeit widerspiegeln wird. Gerade als die beiden einen Moment des Innehaltens genießen, klopft es an der Tür. Eine Kollegin aus der Büroabteilung schaut herein, in ihren Händen hält sie ein paar Akten, ihr Gesicht wirkt entschlossen, aber auch etwas verunsichert. Sie weiß, dass Andrea und Ingo viel zu tun haben, aber sie hat etwas Wichtiges zu berichten.
Hallo, entschuldigt die Störung. Ich weiß, ihr seid mitten im Plan, aber ich wollte euch nur sagen, Mir und meinen Kolleginnen im Büro ging es in letzter Zeit auch nicht gut. Kopfschmerzen, trockene Augen, Husten. Wir waren nie in der Lackierhalle. Wir dachten erst, es liegt am Bildschirm oder an der trockenen Heizungsluft. Aber wir haben auch so einen muffigen Geruch bemerkt, immer wenn die Klimaanlage läuft. Wann genau traten die Beschwerden auf? Hast du ein Muster erkannt? Es war vor allem morgens, kurz nachdem die Klimaanlage sich eingeschaltet hat. Gegen Mittag wurde es besser, aber abends fühlten wir uns wieder erschöpft. Wir haben das Fenster geöffnet, aber das hat wenig geholfen. Wir haben uns beim Gebäudemanagement beschwert, aber die sagten, es sei alles in Ordnung.
Das erinnert jetzt vieles. Wir dachten, es betrifft hauptsächlich die Lackierhalle, aber wenn auch das Büro betroffen ist, könnte die Klimaanlage der Hauptschuldige sein. Vielleicht verteilt sie Schimmelsporen oder Bakterien im gesamten Gebäude. Oder es gibt einen anderen Stoff im Umliftsystem, der diese Beschwerden verursacht.
Dann liegt unser Verdacht auf den Lösemitteln zwar nicht völlig falsch. Sie können die Symptome erklären, aber sie sind vielleicht nicht die Hauptursache. Wir haben Bioaerosole in der Lüftung gesehen. Bioaerosole können Infektionen, Allergien und toxische Effekte auslösen. Jetzt haben wir Hinweise darauf, dass die Luft im gesamten Gebäude belastet sein könnte. Wir müssen den Aktionsplan anpassen und die Lüftungsreinigung priorisieren. Könnt ihr uns bitte informieren, sobald ihr etwas wisst? Wir machen uns Sorgen. Einige von uns nehmen Medikamente gegen die Kopfschmerzen und denken ernsthaft darüber nach, sich krank zu melden. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für die Information. Ohne solche Hinweise würden wir vielleicht wichtige Puzzleteile übersehen. Du hast richtig gehandelt, zu uns zu kommen.
Nachdem die Kollegin den Raum verlassen hat, herrscht einen Moment lang Stille. Andrea und Ingo tauschen einen vielsagenden Blick. Beide ahnen, dass sie sich neu sortieren müssen. Der Fall ist komplexer als gedacht. Es geht nicht nur mehr um eine Halle, sondern vielmehr um das gesamte Gebäude. Die Belastungen können sich überlagern. Chemische Stoffe aus der Produktion und biologische Kontamination in der Lüftung. Ein diffuses Gefahrengemisch. Wir müssen die Geschäftsführung drängen, die Klimaanlage sofort abzuschalten und einen Fachbetrieb zu bestellen. Alles andere hat erstmal geringere Priorität. Wenn es eine Gesundheitsgefährdung im gesamten Gebäude gibt, müssen wir sofort handeln, auch wenn das den Betrieb lahmlegt.
Ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Mitarbeitenden schützen, bis das System gereinigt ist. Vielleicht müssen wir temporäre Filteranlagen in den Büros installieren. Oder Homeoffice anbieten? Wir dürfen die Beschäftigten nicht weiter der Belastung aussetzen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser neuen Erkenntnis endet die zweite Episode. Andrea und Ingo müssen ihre Strategie anpassen, viele Informationen neu bewerten und zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Der Fall hat eine neue Wendung genommen und es bleibt spannend, wie sie die neuen Herausforderungen meistern werden. Doch eines ist klar. Sie haben nun einen Verbündeten mehr, die Büroangestellten, die Ihnen wertvolle Hinweise liefern. Gemeinsam können Sie das Rätsel lösen.